Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Er kann eine Béchamel nicht von einer Bouillabaisse unterscheiden. Sie verwechselt Van Halen und Van Helsing. Begrüßen Sie mit mir Ihre Hosts, Julia und Rob.
Hi, hier sind Julia und
Robert.
Ja, und wir sind heute in der dritten Ausgabe des Plattenteller. Ich habe den Robert wieder zu mir nach Hause eingeladen. Und auch heute wollen wir wieder lecker kochen, essen, vielleicht auch backen und vor allen Dingen uns mit Musik beschäftigen.
Genau. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass es heute schon weitergeht mit der dritten Episode. Für alle, die das allererste Mal unseren Podcast hören, erklären wir vielleicht nochmal ganz kurz, was wir hier machen. Ne? Wir vermischen Musik, also Songs, die mit Essen zu tun haben, im weitesten Sinne mit den Gerichten, von denen sie handeln.
Genau, oder die Gerichte, die wir mit ihnen assoziieren. Weil manchmal sind das auch einfach nur Zutaten, die irgendwie im Song vorkommen oder im Songtitel. Und da kann ich mich dann so richtig schön ausleben und machen, was immer mir gerade schmeckt.
In Folge 1 zum Beispiel gab es Erdbeeren. Ja, den Song verraten wir nicht, kann man selber herausfinden. Und in Folge 2 hatten wir was?
Da hatten wir Frühlingszwiebeln.
Also es wird auch heute wieder kulinarisch. Was haben wir denn heute?
Wir haben heute einen Klassiker der Backgeschichte. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Rezept. Geht schon auf das Jahr 1600 noch was zurück. Es gibt heute Pfundkuchen.
Sehr schön. Also Poundcake, wie man ihn auch nennen könnte.
Ne? Genau.
Und damit kommen wir zu dem Klassiker, den es nämlich in der Musik gibt. Und zwar den Song Poundcake von Van Halen. Van Halen kennt man ja.
Ist der Vampirjäger, ne?
Genau, ja. Nein, nicht zu verwechseln mit Van Helsing, ne, ist jemand anders, aber Van Halen, eine Band ja, der 80er Jahre, würde ich mal sagen, da waren sie so richtig erfolgreich. Und der Song, mit dem wir uns heute beschäftigen, der heißt wie gesagt Pound Cake, wurde released am 18. Juni 1991, aufgenommen 1990 bis 91, gehört so ins Genre, ich sag mal Hard Rock, Heavy Metal, da kann man sich streiten, wann und wie quasi das Ganze so angefangen hat. Der Song ist 5 Minuten 22 lang, wurde unter dem Label Warner Bros. Veröffentlicht und die Songwriter sind Eddie Van Halen, Gitargott, Michael Anthony, der damals den Bass spielte, Alex Van Halen, der Drummer und Sammy Hagar, der Sänger.
Zweimal Van Halen, verwandt, verschwägert?
Verwandt, natürlich, sind Brüder. Die beiden. Ne, kommt in der Musik öfter mal vor, dass Brüder zusammen Musik machen. Hier also bei den Van Halens war das genauso der Fall. Produzenten von dem Song, Andy Jones, Ted Templeman und Van Halen selbst. Der Song erschien 1991 als Opening Track auf dem Album For Unlawful Carnal Knowledge. Und das Album hat sogar einen Grammy für die Best Hard Rock Performance 1992 abgesahnt. Und das war das zweite Album mit dem damals in Anführungszeichen neuen Sänger Sammy Hagar, der David Lee Roth ersetzte, nachdem er rausgeworfen wurde. Dazu später mehr. Ansonsten war der Song 2 Wochen lang auf Platz 1 der Mainstream-Rock-Charts in den Billboards der USA. Und für alle, die ihn nicht kennen oder nicht so wirklich wissen, wie er denn klingt, hören wir mal ganz kurz rein. Ja, was soll man dazu sagen? 80er-Jahre-Rock.
Hört man.
Ja, also
klassisch.
Ja. Ist halt ein Klassiker, genauso wie unser Essen, der Pfundkuchen, Julia. Und was machen wir da heute? Heute wird also gebacken.
Genau, und wie man sich vielleicht schon vorstellen kann, hat das was mit den Gewichtseinheiten zu tun. Natürlich kommt es beim Backen mehr als beim Kochen immer wirklich auf sehr präzise Zutatenmengen an. Beim Pfundkuchen, der ursprünglich eine englische Erfindung ist oder eine britische Erfindung, wird das dann in Pfund entsprechend gemessen, also ein halbes Kilo, 500 Gramm. Das ist das Verhältnis, in dem sich die Zutaten zusammensetzen. Also klassischerweise haben wir bei diesem Rezept 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Butter, 500 Gramm Zucker und 500 Gramm Eier. Im Deutschen gibt es das auch. Man weiß nicht so recht, ob das parallel entstanden ist oder ob es tatsächlich adaptiert wurde. Bei uns kennt man das unter anderem als, wie gesagt, Pfundkuchen oder auch als Eischwerkuchen. Da werden die Eier gemessen, die man nimmt. Und gemessen an dem Gewicht der Eier dosiert man dann die anderen Zutaten.
Misst man da die Eier mit Schale? Also macht ja nicht so viel aus, aber...
Meines Wissens nach misst man sie tatsächlich mit Schale. Ich habe das nach dieser Methode noch nie gebacken, habe mich da noch nicht so genauer mit beschäftigt, aber meines Wissens nach tatsächlich mit Schale gemessen, ja.
Okay, also auf jeden Fall ein sehr einfacher Kuchen, ne?
Ganz genau, das ist quasi der grundlegende Rührkuchen und man sagt, wenn man den Pfundkuchen beherrscht, kann man 100 Kuchen machen, weil er total vielseitig ist. Man kann den extrem erweitern, man kann zum Beispiel Nüsse hinzugeben, man kann Kakaopulver hinzufügen oder Zitronenzesten. Die Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn man diese grundlegende Technik beherrscht, und das ist auch wirklich nicht viel, dann kann man eigentlich zig Kuchen draus backen. In Frankreich gibt es den Kuchen auch. Wie gesagt, auch da übernommen, parallel entstanden, weiß man nicht. Die nennen das dann quatre cartes. Das sind halt die vier Komponenten, die da zusammenkommen, in entsprechend gleichen Anteilen. Was man noch dazu sagen muss, klassischerweise ist das ein Kuchen, der ohne Backtriebmittel auskommt. Gut, die gab es halt auch im 17. Jahrhundert noch nicht so reichlich, wie wir das heute kennen. Von daher hatte man damals tatsächlich, um Kuchen einen Auftrieb zu geben, auch nur die Eier. Heutzutage nimmt man natürlich schon ein bisschen Backpulver, um dem Ganzen noch ein bisschen Lockerheit zu geben.
Deswegen könnte man heute theoretisch weniger Eier nehmen?
Nicht unbedingt, weil ein großer Vorteil dieses Kuchens ist, dass es ein besonders saftiger Kuchen ist. Deswegen wurde er auch damals so gebacken, wie er gebacken wurde, weil halt nicht nur am Tag des Backens der verzehrt wurde, sondern wirklich über mehrere Tage hinweg durch die vielen Eier bleibt er halt sehr lange sehr saftig, sehr frisch und trocknet nicht sofort wieder aus. Okay. Deswegen würde ich da die Eier nicht reduzieren. Wir backen heute ein Rezept aus dem Kochbuch der Gesika Landfrauen, das Hexenkochbuch. Das ist ein sehr berühmtes Landfrauenkochbuch. Ich glaube, es ist in den 70er Jahren erschienen, ist heutzutage leider nur noch antiquarisch erhältlich. Es war aber quasi die Kochbibel, mit der ich aufgewachsen bin. Meine Oma, selbst Landfrau, hatte das zu Hause, hat es meiner Mutter geschenkt. Und das war so quasi unsere Quelle von einem großen Fundus an Rezepten. Wenn man dieses Rezept das erste Mal liest, kriegt man einen kleinen Schock, weil ich habe ja schon erwähnt, 500 Gramm Butter, 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Zucker, 10 Eier.
Okay, also er ist nicht nur Pfundkuchen, weil man in Pfund misst, die einzelnen.
Sondern weil man auch später einige Pfünde mehr drauf hat, ja. Ganz genau. Und vor allen Dingen ist er auch von der Teigmenge her eigentlich zu viel für eine normale Springform. Man kann aus diesem Rezept aber auch wunderbar zum Beispiel einen Blechkuchen machen, indem man noch Kirschen hinzugibt. Rezepte findet ihr verlinkt in den Shownotes dann auf meinem Blog Zärtliche Cuisine. Der Pfundkuchen steht tatsächlich schon seit einiger Zeit darauf. Der Kirschkuchen, der damit korrespondiert, auch schon. Ich habe dieses Rezept für die einfachere Anwendung tatsächlich halbiert. Also eigentlich essen wir heute oder backen wir heute einen Halbpfundkuchen. Denn ich habe herausgefunden, dass die halbe Teigmenge perfekt in eine Gugelhupfform passt. Und würde ich sagen, fangen wir langsam an, oder?
Ja, machen wir das.
Genug der Theorie.
Genau. Du erzählst uns vielleicht schon mal, was du jetzt wie machst.
Erstmal mache ich meine Küchenmaschine auf. Küchenmaschine ist natürlich sehr praktisch für sowas, ist aber keine Conditio sine qua non. Der gute alte Handmixer tut es auch. Als erstes gebe ich die Butter in die Rührschüssel. Wir haben hier zimmerwarme Butter, 250 Gramm natürlich entsprechend, die ich jetzt erstmal hier aus den Paketen befreien muss. Und die wird dann erstmals mit dem Zucker schaumig gerührt. Das ist der Zucker, mit dem habe ich schon mit dem Vanillezucker vermischt. Und das darf dann jetzt gleich einmal sich kennenlernen. Ganz wichtig bei jedem Kuchen oder jedem Brot oder jeder Pizza, die man backt, bevor ihr anfangt, die Zutaten zusammenzurühren, den Ofen vorheizen. Denn das nimmt tatsächlich mehr Zeit in Anspruch, als man immer glauben mag. Ich habe den Vorteil, mein Ofen ist schon relativ warm jetzt, weil ich zuvor gerade Brot gebacken hatte. Das heißt, der muss gar nicht mehr so lange aufheizen.
Auf wie viel Grad heizt du den jetzt vor?
Wir haben den jetzt auf 180 Grad Umluft. In der Zwischenzeit, während die Butter jetzt schaumig geschlagen wird, schlagen wir schon mal die 5 Eier in eine Schale, damit wir sicher gehen können, dass keine Schale reinkommt. Sollte man das immer vorher machen und geben das dann zur Butter.
Ja, ich habe ja letztens auch einen Kuchen gebacken und ich habe natürlich nicht so tolle Küchenmaschinen, also war wieder auf Handbetrieb umgestellt. Große Schüssel, Schneebesen, Butter, die leider noch nicht zimmerwarm war. Hm. Also habe ich sie sehr dünn geschnitten, quasi schön Flocken draus gemacht und dann stand ich da und habe dann den Zucker und die Butter, zum Glück ja durchs Rühren wird ja die Butter auch warm und weich, ne? Aber es war Muskelkraft.
Es gibt übrigens einen Trick, wie man kühlschrankkalte Butter ein bisschen wärmer bekommt. Und zwar, wenn man die dann aus der Packung nimmt und auf einen Teller legt, nimmt man eine Schüssel, die groß genug ist, um darüber zu packen. Gießt diese Schüssel mit warmem oder heißem Wasser aus dem heißen Wasserhahn oder aus dem Wasserkocher aus, sodass die richtig Temperatur hat und stülpt das über die Butter. Dadurch, durch diese Umgebungstemperatur, wird die dann halt ein bisschen schneller weicher. Also okay. Im Kern innen wird sie wahrscheinlich dann immer noch etwas härter sein, aber zumindest außen wird es dann schneller, ein bisschen leichter zu bearbeiten.
Ja, ich werde es versuchen, weil ich beim nächsten Mal einfach nicht dran denke, die Butter rechtzeitig rauszulegen.
Oder einfach die Butter rechtzeitig rauszulegen. Genau. So, jetzt gebe ich die Eier dazu. Ja, die Butter sieht schön schaumig aus. Und nun kommt das Mehl. Das Mehl habe ich zuvor schon mit dem Backpulver vermischt und gut durchgerührt mit dem kleinen Schneebesen, damit wir auch keine Klümpchen haben. Und jetzt wird das Ganze wieder gut durchgerührt. Aber Kuchen, wir wollen es nicht zu hart, nicht zu zäh haben, also Mehl nicht zu lange unterrühren.
Ja, staubt ein bisschen, ne? Wenn man da so das Mehl reingibt. Was ich mich gerade frage, ist ja nicht höchste Stufe, mit der du da mixt. Ne? Ich würde jetzt einfach immer volle Kanne und fertig. Warum muss man drauf achten oder muss man überhaupt drauf achten, ob es doll ist oder nicht doll?
Also du hast es gerade schon gesagt, es staubt. Normalerweise, wenn du von Hand das machen würdest mit dem Handmixer, würdest du das Mehl auch portionsweise dazugeben. Bei der Küchenmaschine, die macht das so gründlich, das geht da relativ schnell, da kannst du auch alles auf einmal reingeben an Mehl. Du brauchst halt einfach tatsächlich gar nicht mehr. Also wir hatten es ja schon in der Folge zu Scallion Pancakes, hatten wir schon mal über das Thema Gluten gesprochen. Und wenn du Kuchen haben willst, der soll ja schön locker sein. Das heißt, diese Glutenverbindungen sollen sich halt gerade nicht so stark ausbilden, damit das nicht zäh wird. Von daher wollen wir bei Kuchen prinzipiell das Mehl nicht überschlagen, nicht überarbeiten. Und da reicht meistens so eine Stufe 2 in einer guten Küchenmaschine schon komplett aus, um das einzuarbeiten.
Okay, gut. Also der Teig ist ja jetzt soweit fertig oder muss da jetzt noch irgendwas gemacht werden?
Nö, der ist komplett fertig. Wir haben alle Zutaten drin, es ist alles schön vermengt. Ich kratze jetzt hier noch die Teigreste vom Rührhaken und dann können wir das auch in die gut gebutterte Gugelhopfform schon umfüllen.
Gut, also dann würde ich sagen, solange wie du das alles umfüllst, würde ich mich mal wieder der Musik widmen. Van Halen, wir sprachen schon drüber, ne? Die 80er Jahre Hardrock Metal Band ist natürlich mit dem großen Eddie Van Halen, ne, er ist ein Gitarrengott, so möchte ich es einfach mal sagen. Van Halen in den USA 1972 gegründet von den Brüdern Eddie Van Halen, Alexander Van Halen. Beide sind Kinder holländischer Einwanderer. Ihr Vater war schon Pianist. Und nach dem Krieg sind sie dann in die USA gekommen, konnten die Sprache nicht, wohnten irgendwie zu viert in einem Zimmer, in einem Haus mit drei anderen Familien, hatten wenig Geld, ne, und die Möglichkeit war eigentlich bloß, ja, irgendwie Geld zu verdienen. Der Vater selber war nicht viel da, weil er halt eben einfach mit seiner Musik versuchte, Geld für die Familie zu verdienen. Und die jungen Eddie und Alexander Van Halen, die waren natürlich vom Vater bedingt natürlich auch schon Musiker, spielten beide Klavier natürlich, haben auch an diversesten Ausscheiden mitgenommen. Irgendwann war es ihnen dann so langweilig, weil sie ständig gewonnen haben tatsächlich, dass sie eben anfingen, eigene Instrumente quasi zu spielen. Und dann natürlich war klar, Eddie Van Halen durfte sich aussuchen, was er für ein Instrument lernen wollte. Und was hat er sich ausgesucht? Schlagzeug. So, Problem war aber, um dieses Schlagzeug zu finanzieren, hat er sich einen Job gesucht, und zwar Zeitung austragen. So, und während er Zeitung austrug, hat sein kleiner Bruder Alexander Van Halen Schlagzeug gespielt. Und Eddie Van Halen sagt heute noch, sein Bruder ist einfach auch der bessere Schlagzeuger. Also war es halt so, dass Eddie seinem Bruder das Schlagzeug überlassen hat und er sich einfach dann eben mit dem Thema Gitarre auseinandergesetzt hat. Und da gibt es einige lustige Anekdoten. Da will ich aber noch nicht vorgreifen, da komme ich später nochmal dazu. Erstmal dann, es kam 1972 eben dazu, dass die Band Van Halen gegründet wurde. Anfangs am Bass noch mit Mark Stone, und die Band hieß natürlich nicht gleich Van Halen, sondern erstmal hießen sie Mammoth oder hatten noch diverse andere Namen, unter anderem auch Genesis, bis sie festgestellt haben in den 70ern, Mensch, da gibt es schon so eine komische, unbekannte Band. Wir können uns nicht Genesis nennen. 1974 wurde dann Mark Stone gegen Michael Anthony am Bass ausgetauscht, und weil man auch noch eine Gesangsanlage brauchte, weil man ja auch einen Sänger haben wollte, lieh man sich die bei David Lee Roth. Ja, David Lee Roth war natürlich dann der Sänger von Van Halen, aber es war auch nicht ganz uneigennützig. Man wollte nämlich Geld sparen für die Gesangsanlage, also hat man den Typen gleich mitgenommen. Und so kam es dann eben, dass quasi die Urbesetzung von Van Halen zusammen war, eben mit Eddie Van Halen, Alexander Van Halen, Michael Anthony und David Lee Roth. Und 1974 kam es dann eben auch zu dieser Umbenennung der Band in Van Halen, weil halt eben David Lee Roth auch sagte, ja, klingt halt einfach gut, müssen wir so machen, klingt irgendwie nach Power, ja, und so war es dann. Dann tourte die Band immer wieder so in kleinen Läden, spielten eigentlich überall auf jedem Hinterhof, und 1976 kam es so, dass relativ bekannter Mensch namens Gene Simmons, Musiker bei der Band Kiss, die Band mal live gesehen hat. Er fand sie so gut, dass er gesagt hat, Jungs, hier, ich sponsere euch mal hier eine Demoproduktion. Und dann kam es, wie es kommen musste, es gab einen Plattenvertrag bei Warner Bros. Und so entstand quasi Van Halen. 1985 wurde dann Sänger David Lee Roth rausgeschmissen, weil er nämlich seine Solo-Karriere startete, und man kennt auch einige Songs von ihm, die mir gar nicht so bewusst waren, als ich hier recherchiert habe für die Ausgabe. Aber wenn man mal nach ihm sucht, so, das sind tatsächlich Klassiker. Aber bleiben wir mal bei Van Halen. Ersatz für ihn war Sammy Hagar, und mit dieser Besetzung entstand dann eben auch der Song Pound Cake, über den wir heute sprechen. Heutige Besetzung übrigens: Eddie Van Halen, Alexander Van Halen, Wolfgang Van Halen, der nämlich seit 2006 jetzt den Bass spielt, ist der Sohn von Eddie, und auch wieder zurück David Lee Roth am Gesang. Das Debütalbum von Van Halen war so ein Meilenstein, weil es einfach voll war von musikalischen Innovationen, viel natürlich geschuldet von Eddie, weil der, ja, möchte mal sagen, er war ein Erfinder. Er musste einfach Dinge ausprobieren, ne? Er musste irgendwie gucken, wo kommt das her, wie kann man das noch verbessern und so. Und alleine auf dem Album sind schon so viele Songs, die man gar nicht mehr wegdenken kann, wenn man an Van Halen denkt. Und da hören wir einfach mal ganz kurz rein, dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wer denn Van Halen ist, wenn ihr sie nicht sowieso schon kennt. Übrigens den Song Jump, ja, mit dem ja viele Van Halen verbinden, den zeige ich jetzt nicht, weil der fällt ja vollkommen raus aus der Rolle. Für mich ein Mega-Pop-Song. Damit ist natürlich, ja, damit waren sie natürlich auch total erfolgreich. Aber ich spiele ein paar andere an. Running with the Devil, Ain't Talk About Love und natürlich Eruption. Ja, gerade der letzte Eruption-Song ohne Text, der einfach die Fertigkeit von Eddie Van Halen am besten zeigt. Auf die Fertigkeiten gehe ich später nochmal ein. Das Album übrigens hieß Van Halen, ist erschienen 1978 unter dem Label Warner Bros. Und wurde produziert von Ted Templeman. So, Julian, jetzt kommen wir zurück zum Essen, würde ich sagen. Du hast den Teig schon in die Form gegeben?
Genau, der ist umgefüllt, schön ausgeglichen. Ich habe auch gerade noch dran gedacht, mein Mundstück vom Headset zu ajustieren, denn ich habe natürlich vom Teig genascht, aus der Schüssel geleckt, wie es sein muss.
Ich nicht.
Ist noch was da? Ich würde sagen, wir geben den jetzt mal ganz kurz in den Ofen.
Was heißt denn ganz kurz?
40 Minuten.
Okay, gut.
Und in der Zwischenzeit können wir uns mit Sicherheit noch mal ein bisschen über das Musikstück unterhalten.
Genau, ich würde sagen, während du den Kuchen an den Ofen packst, machen wir eine ganz kurze Unterbrechung und kommen dann nochmal zurück, natürlich mit dem zweiten Teil hier im Plattenteller, eurem Musikpodcast, der Essen und Musik vereint. Zwei Dinge, die man irgendwie auch gar nicht auseinanderkriegt, oder?
Die schönsten Nebensachen der Welt. Na, Essen ist eine Hauptsache.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Herzlich willkommen zurück hier im Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Für euch immer noch hier an den Mikrofonen meine Wenigkeit Robert und natürlich meine Küchenfee Julia. Wie ihr gerade schon gehört habt, der Kuchen ist jetzt im Ofen und damit können wir uns nochmal so ein bisschen der Musik widmen. Pound Cake von Van Halen, heute unser großes Thema. Und wir gehen mal so ein bisschen auf den Text ein. Und wenn man sich den Text anschaut, ich hatte, in der ersten Ausgabe mal erzählt, wovon eigentlich so typische Musiksongs handeln, ne? Von Frauen und von Autos und wie toll man ist und keine Ahnung was und Trauer und naja, alles Mögliche. Aber dass sie unbedingt jetzt von Essen handeln müssen, ist nicht unbedingt so üblich. Aber zum Glück tun sie es, denn nur deshalb können wir natürlich hier auch unseren Podcast machen. Und der Text ist auch ein bisschen zweideutig. Wenn man so hinter den Zeilen liest, wird man feststellen, es geht vielleicht gar nicht so um Kuchen. Kommen wir mal zum Chorus. Sammy Hagar singt da "And homegrown and down home, that makes one cooking up that old time long lost recipe for me." Also, er sucht scheinbar irgendwie nach einem alten Rezept, was er irgendwie von zu Hause kennt. Ne? Und man muss ja zum Hintergrund sagen, Van Halen waren halt so erfolgreich, waren ja nur auf Tour und nur unterwegs. Ne? Und jetzt könnte man meinen, okay, also auf der Tour hat er irgendwie, wollte unbedingt mal wieder einen alten Kuchen von zu Hause essen, weil es auf der Tour irgendwie nur andere Kuchen gibt. Ne? Was irgendwie so ein bisschen darauf schließen lässt, dass es vielleicht nicht unbedingt um Kuchen geht, ist zum Beispiel auch die Zeile aus der ersten Strophe, "Wrapped up nice and tight." Weiß nicht, packst du deinen Kuchen nochmal ein, wenn er jetzt fertig ist?
Ich glaube, ich werde ein Stück einpacken, um es dir mitzugeben, aber auch nicht zu fest, weil ansonsten geht er ja kaputt.
Ja, also vielleicht weniger nice and tight, ne? Es gibt eine weitere Strophe, da singt er, "I've been out there, tried a little bit of everything, but it's all sex without love. I found the real thing is pound cake." Also ich sag mal so. Ich glaube, es geht hier einfach um Frauen. Er sucht eine Frau, die einfach so ein bisschen, ja, eine richtige Frau, ne? Wenn man ständig auf Tour ist und Groupies und keine Ahnung was und alles immer nur was Halbes, aber irgendwie nichts Richtiges und man sich vielleicht dann danach sehnt, doch irgendwo mal jemanden zu haben, wo man wieder hin kann, ist also, es quasi der Poundcake, der so ein bisschen Kindheitserinnerung, vielleicht sucht er auch nach seiner Mutti, ne? Hat so ein bisschen psychologischen Charakter. Freud wäre da jetzt mein Ansprechpartner.
Du hast es gerade gesagt, Kindheitserinnerung. Der Rührkuchen an sich ist ja zum einen ein sehr bescheidener Kuchen, Humble Pound Cake. Und es ist halt so die Einfachheit des Lebens letzten Endes, die ja auch ein bisschen symbolisiert. Und ich glaube, wenn man so einen Lifestyle lebt in einer solchen Band, dann wünscht man sich auch manchmal einfach diese Momente zurück, der Ruhe, der Besinnlichkeit, den Ort des Rückzuges und wie gesagt die Kindheitserinnerung, auch so ein bisschen der Rosebud-Moment quasi, der wahrscheinlich jeder Künstler irgendwann in seiner Karriere hat, der einen dann da einholt, dass man sich einfach zu diesem einfachen Leben der Kindheit zurückwünscht. Und ja, mit Sicherheit auch so dieser Aspekt, dass man sich eine Frau am heimischen Herd jetzt, ich hoffe mal im übertragenen Sinne meint, denn wir sind durchaus ein bisschen aufgeklärter hier unterwegs und setzen uns für die Gleichberechtigung ein. Von daher aber so ein bisschen dieses heimelige Gefühl, dieses etwas tiefer gehende, substanziellere als dieses oberflächliche Groupie-Leben, das man aus dem Bandumfeld kennt, würde ich sagen.
Ja, Also, viel Interpretationsspielraum. Wahrscheinlich geht es am Ende doch nicht um einen Kuchen. Widmen wir uns mal musikalisch dem Song und dazu würde ich sagen, steigen wir mal einfach mal ins Intro ein und hören mal, wie er so anfängt. Eddie Van Halen war bekannt dafür, dass er außergewöhnliche Sounds mit seiner Gitarre machte. Ein Sound, den man jetzt hier ganz besonders hört, ist der hier. Es ist tatsächlich, und man sieht es auch im Video, wenn man sich das anguckt, es ist ein Akkuschrauber von Makita. Wir wollen hier keine Werbung machen, aber es ist tatsächlich ein Makita-Akkuschrauber. Und da gibt es eine lustige Anekdote dazu. Eddie hatte in einem Interview auch dazu natürlich Stellung genommen und er sagte, by sheer luck, it was in the same key as the song. Also der Akkuschrauber hatte einfach eben den gleichen Ton quasi, den er da am Anfang spielt. Und dann sieht man natürlich auch in dem Video zum Beispiel, wie er das Ganze eben ja zum Intro spielt. Also er hat diesen Akkuschrauber auch live quasi dann gehabt und spielt dann, das zeige ich nachher mal ganz kurz, oder ich kann es auch jetzt einfach mal zeigen, natürlich meine Gitarre dabei.
Wie immer.
Was er da eigentlich tut. Er nimmt den Akkuschrauber an die Gitarre quasi, an die Gitarrenseiten, da wo dann die rechte Hand eigentlich den Rhythmus macht und er spielt dann damit.
Also die Vibration des Akkuschraubers versetzt die Saiten in Schwingung quasi.
Genau, genau. Also er versetzt die Saiten in Schwingung und letztendlich greift er dann halt einfach nur seine Akkorde.
Aber er berührt ihn nicht. Also
er berührt mit dem Akkuschrauber die Saiten.
Ach, kommt richtig ran, okay.
Genau, verrückt. Jetzt hört man natürlich, hier ist der Akkuschrauber nicht in der gleichen Stimmung wie das, was ich jetzt hier letztendlich greife. Aber das ist
ja
jetzt
auch
hier
kein Makita.
Genau, genau, noch dazu. Ne? Aber spielt jetzt hier natürlich auch überhaupt gar keine Rolle. Auf jeden Fall, ne, Eddie Van Halen, wie schon gesagt, ist halt bekannt einfach dafür, dass er mit Sounds spielt. Ne? Ganz viele Sounds. Ne? Und man hört zum Beispiel auch im Hauptriff, da hören wir jetzt auch mal rein, dass er zum Beispiel auch ganz viel mit Flageolett-Tönen, mit Obertönen, da zeige ich dann auch, was das quasi ist, spielt. Das hört man im Hauptriff ganz gut. Also er spielt halt erst das Riff. Und dann kommen diese Töne. Mit denen macht er halt Musik. Also er spielt dann eben. So, und das sind halt Flageolettöne, mit denen arbeitet er ganz viel. Wenn wir in sein Solo reinhören, hören wir auch ganz viele Sounds, die auch einfach für Eddie Van Halen so charakteristisch sind. Auch da haben wir natürlich ein Hörbeispiel. So, und dafür muss man jetzt natürlich wissen, was Eddie Van Halen so alles gemacht hat. Ne? Man hört da ganz viele verschiedene Dinge. Ey, man hört Tappings da drin, man hört seinen Tremolo-Hebel, den er bis aufs Verderben irgendwie benutzt. Dann nimmt auch alles in Verbindung mit diesen Harmonic-Tönen. Eddie Van Halen revolutionierte die Musikgeschichte quasi dadurch, dass er erstmal sich eine ganz eigene Gitarre erschaffte. Problem damals war halt, gab ihm noch nicht so viel Auswahl und er wollte irgendwie eine ganz eigene Gitarre. Er wollte zum Beispiel den Korpus einer Fender Strat haben, also so eine klassische, Eric Clapton zum Beispiel spielt eine Fender Stratocaster. Aber er wollte gerne eine kombiniert mit dem Hals einer Les Paul, einer Gibson Les Paul haben. So, Problem war, hat er irgendwie alles nicht so bekommen, gab es ja halt nicht. Also hat er eben seine Fender Strat genommen, den Hals abgebaut, hat sich eine andere Gitarre besorgt, eine Les Paul, hat da den Hals genommen, hat den zusammengeschraubt. Er wollte halt die Strat haben, weil die eben schon diesen Tremolo-Hebel hatte. Ne? Und Tremolo-Hebel bedeutet eben, dass man hinten, da wo die Saiten fest sind an der Gitarre am Korpus, dass da quasi mit ganz starken Federn die Saitenaufhängung ist. Und wenn man dann... Das ist ein Tremolo. Mhm. Und diesen Sound benutzt er eben einfach ganz, ganz häufig. Aber er hat eben nicht nur sich seine eigene Gitarre gebaut, er hat auch neue Tonabnehmer in seine Gitarre eingebaut, hat einfach alles, was fabrikmäßig drin war, an Technik hat er rausgerissen und andere Tonabnehmer reingemacht. Also ursprünglich waren es Single-Coil-Tonabnehmer. Ist jetzt ganz viel Technik, ne? Mhm. Kann man mal googeln. Hat sich dann Humbucker eingebaut, hat auch sämtliche Knöpfe rausgerissen. Meine Gitarre hier hat 2 Drehpotis und dazu noch einen Scale-Switch und noch einen weiteren Switch, um einfach zwischen den Tonabnehmern zu wechseln. Hat er alles rausgerissen. Seine Gitarre hat genau 1 Drehpoti, laut und leise, 1 Tonabnehmer. Und das war's. Das war sein Sound. Dazu hat er mit Verstärkern gespielt. Hat sich damals einen Verstärker gekauft, den gestartet und hat sich gewundert, warum der Ewigkeit nicht angeht. Warum es so lange dauert. Und dann war er an und dann war der Sound auch voll da, aber er war mega leise. Und dann hat er festgestellt, dass der Verstärker noch auf 220 Volt eingestellt war, er aber nur 110 hatte. So, und dann hat er für sich herausgefunden, wow, wenn ich also die Stromspannung reduziere, habe ich den vollen Klang, aber es ist leiser. Dann hat er sich einen Dimmer gebaut für sein Netzteil und hat mit einem normalen Dimmer die Lautstärke geregelt. Und er hat zum Beispiel festgestellt, für seine Aufnahmen waren 86 Volt immer das Beste im Studio. Und damit hat er dann den Sound quasi kreiert beziehungsweise wieder was Neues erfunden. Ne? Ansonsten hat er auch bei den Tonabnehmern hat er ein Verfahren entwickelt, wie die noch besser sind. Das ist heute Standard in der Produktion von Tonabnehmern. Und natürlich, er hat einfach eben herausgefunden, wie er auf seiner Gitarre einfach einen ganz eigenen Sound kreieren kann. Ja, und ich sprach gerade schon drüber, zum einen eben diese Flageolettöne, die er halt benutzt hat in seinen Produktionen und das Ganze dann eben vermischt, zum einen natürlich eben, wenn man jetzt hier so ein in Verbindung mit dem Tremolo-Hebel und dann natürlich legendär für Eddie Van Halen Two-Hand-Tappings, also beziehungsweise überhaupt Tappings. Ja, Tapping bedeutet, dass man auf dem Griffbrett mit seinen Fingern spielt. Ne? Nicht wie man es kennt, eben, dass einer hier immer so anschlägt. Oder eben auch, wenn man jetzt Einzeltöne spielt. Was Eddie Van Halen gemacht hat, war eher so. Also nur mit der linken Hand. Also das hier ist zum Beispiel ist ein Hammer-On. Man hämmert mit dem Finger rauf. Und das hier ist ein Pull-Off. Hammer-On, Pull-Off.
Also wenn man das jetzt mal ganz grob unter einem Dach zusammenfasst, hat Eddie Van Halen nicht nur die Gitarrenmusik revolutioniert, sondern auch den Gitarrenbau.
Ja.
Und er ist einfach ein Gitarrengott, ne?
Genau, ja. Also ne, natürlich haben vorher Musiker sowas auch gemacht, aber er hat es einfach exzessiv gemacht. Ne? Es gibt ein Interview, habe ich gesehen, da spricht er davon, dass Jimmy Page, der Gitarrist von Led Zeppelin, ja, der hat zum Beispiel auch so eine Tappings gemacht, sowas. Und er stand immer da mit der rechten Hand und hat die so nach oben gemacht, während er das gemacht hat. So, hat sich feiern lassen dafür. Und Eddie Van Halen dachte sich, Mensch, warum soll ich denn die rechte Hand heben und nicht mit der auch noch was machen? Und der machte dann sowas.
Also ihr seht das jetzt ja nicht. Robert übergreift gerade seine rechte Hand mit der linken Hand und spielt quasi mit 2 Händen am Gitarrenhals.
Also Eddie Van Halen hat quasi das mit seiner rechten Hand gemacht, was normalerweise ein Capodaster macht. Ein Capodaster spannt quasi die Gitarre ab und damit hat er halt die mit der rechten Hand nochmal die Töne verändert. Ne? Was noch dazu kommt, ist natürlich eben das Two-Hand-Tapping und das ist legendär. So, und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, typisches Two-Hand-Tapping von Eddie Van Halen. Also Two-Hand-Tapping heißt, dass man eben auch mit der rechten Hand auch noch tappt. Und wenn man das dann verbindet...
Thank you. hoffe, das sind alles gerade freie Variationen, dass wir hier gerade kein Zitatrecht irgendwie verletzen.
Das ist tatsächlich einfach frei. Ne? Also da, man kann quer übers Griffbrett sowas machen. Eddie Van Halen hat einfach die Musik revolutioniert. Und weil es so unglaublich ist, ja, was Eddie Van Halen mit seiner Gitarre macht, hören wir hier einfach nochmal rein in den Song Eruption, wo wirklich alles so unglaublich umgesetzt, eingesetzt wird. Sämtliche Dinge, die ich hier gerade gezeigt habe, natürlich in Perfektion werden die jetzt bei Eddie Van Halen gemacht, ne? Nicht so stümperhaft wie bei mir.
Also ein Vulkanausbruch des Gitarrenspiels.
Es ist tatsächlich ein Vulkanausbruch. Ja, dann würde ich sagen, wo wir jetzt so viel Musik gehört haben, gehen wir jetzt mal wieder zu unserem Kuchen. Der müsste ja langsam fertig sein, oder?
Das siehst du richtig. Und ich würde sagen, ich hole ihn nochmal raus, bevor hier noch ein Unglück passiert. Ah, nein, kein Unglück passiert.
Sehr schön.
Ja, also wie immer gilt beim Backen immer ein Auge drauf haben, denn jeder Backofen ist verschieden und die wenigsten halten wirklich exakt die Temperatur. Da kann es schnell mal passieren, dass einer eine Temperaturstufe über- oder unterinterpretiert.
Also du guckst jetzt einfach, dass er obenrum nicht verbrennt.
In diesem Fall ja, denn man kann natürlich auch noch die berühmte Stäbchenprobe machen. Am besten geht das mit so einem Holzschaschlikspieß, weil da bleibt dann noch der Teig gut dran hängen. Es gibt auch spezielle Cake-Tester oder Kuchentester heißt es auf Deutsch. Die sind aber meistens sehr dünn und aus Metall und da würde dann, selbst wenn der Teig im Inneren noch flüssig ist, nicht zwangsläufig was dran kleben bleiben. Da würdest du dann halt reinpieksen und dann könntest du daran erkennen, ob der Kuchen durch ist oder nicht. In diesem Fall vertraue ich einfach mal meiner Erfahrung.
Wollte ich gerade fragen, ne? Wir haben jetzt hier nichts zum Testen, aber du machst es ja wahrscheinlich auch
ja, so
oft.
Ich glaube, der ist durch.
So, jetzt ist ja natürlich noch warm, dürfen wir den trotzdem probieren, weil, ne, meine Mutti hat immer gesagt, kriegst du Bauchschmerzen von.
Ja, Bauchschmerzen nicht unbedingt, aber man tut dem Kuchen keinen Gefallen. Die Sache ist, wenn der jetzt so komplett heiß aus dem Ofen kommt, erstmal löst er sich schwerer aus der Form. Man sollte ihn in der Form kurz abkühlen lassen. Zum anderen hast du ja die ganze Feuchtigkeit in Dampfform in dem Teig gefangen letzten Endes. Ne? Du hast ja außen herum eine Kruste, sehr viel von diesen Flüssigkeiten, die natürlich dann ab 100 Grad dann sich in einen gasförmigen Zustand verwandelt haben, sind da entsprechend drin eingeschlossen. Und wenn du den jetzt anschneiden würdest im heißen Zustand, dann würden diese Dämpfe austreten und dadurch würde der Kuchen halt ganz viel Feuchtigkeit verlieren und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der schön saftig ist. Und deswegen sollte man wirklich, auch wenn es schwer fällt, Kuchen, das gilt auch für Brot, wirklich erst anschneiden, wenn es komplett ausgekühlt ist.
Okay. Aber ich kann froh sein, du hast ja da schon mal was vorbereitet.
Ganz genau, weil wir ja hier in einem gut organisierten Podcast-Betrieb unterwegs sind, habe ich schon mal was vorbereitet. Ich habe uns gestern schon einen amerikanischen Poundcake gebacken, allerdings eine etwas speziellere Variante. Das ist nämlich der Lemon Poppy Seed Poundcake aus der New York Times. Lemon Poppy Seed, also Zitrone und Mohn, ist eine sehr, sehr beliebte Kombination für Kuchen in der amerikanischen Küche und ich würde sagen, es ist fast die beste Erfindung, die amerikanische Küche je hervorgebracht hat. Es ist ein Ölteigkuchen, also im Prinzip ist das gar kein Poundcake, weil wir haben hier schwer zu sagen, die Amerikaner messen ja wieder alles in Cup-Systemen, müsste ich dann alles nochmal auswiegen, das Öl auch nochmal auswiegen.
Eine Tasse Eier.
Genau. Also wir haben hier in dem Fall auf jeden Fall weniger Zucker schon mal im Verhältnis zum Mehl. Also von daher, im Prinzip ist es kein Poundcake. Aber er heißt Poundcake und er ist so unglaublich lecker. Ich habe den kürzlich entdeckt und schon einmal gemacht und es passt halt einfach.
Ich freue mich drauf. Ja.
Genau.
Und ja, während du den hoffentlich jetzt einfach schon mal anschneidest, gebe ich hier nochmal Hinweise an unsere Hörer. Ihr sollt uns natürlich abonnieren. Ja, damit er einfach keine Folge verpasst. Wer uns heute zum ersten Mal hört, der sollte einfach die alten Folgen nochmal nachhören. Könnt ihr natürlich bei meinmusikpodcast.de machen, aber natürlich auch in allen Podcatchern eures Vertrauens, wie gewohnt, einfach den RSS-Feed abonnieren. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Wir sind social-media-seitig auch ganz gut aufgestellt bei Twitter und bei Instagram. Einfach Plattenteller suchen und dann werdet ihr uns da schon finden. Wer uns Hinweise geben möchte, der kann das natürlich auch gern tun. Wenn ihr Songs habt, die irgendwie im weitesten Sinne mit Essen zu tun haben, könnt ihr uns die natürlich auch schicken. Dann versuchen wir die hier vielleicht auch mal einfach mit zu integrieren. Und ansonsten gibt es natürlich die Rezepte, wie gewohnt, in den Episodenbeschreibungen. Die gibt es natürlich auch nochmal auf deinem Blog zu finden. Zärtliche Cuisine verlinken wir am besten auch, weil ich wüsste jetzt nicht genau, wie man es schreibt.
Ja, tatsächlich ist das nicht ganz so selbsterklärend, aber wer genauer hinhört, dem fällt vielleicht auf, dass das in Anlehnung an einen sehr berühmten Erotikfilm entstanden ist, dieser Titel.
Ach so, weil Liebe durch den Magen geht.
Ganz genau, ne? Deswegen. Ja. Und nochmal, um zu den Social-Media-Kanälen was zu sagen, auf Instagram findet ihr uns unter Plattentellerpod und auf Twitter unter Platten-Teller. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns taggt, wenn ihr von uns inspiriert, irgendwas kocht oder backt, was wir bei uns im Podcast gemacht haben, dann erwähnt auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen unseren Podcast, dann sehen wir das, dann können wir das teilen und uns mit euch freuen. Ihr müsst nicht zwangsläufig genau dasselbe Rezept machen, das wir hier machen, aber wenn ihr dadurch angeregt wurdet, irgendwas zu machen, dann würden wir sehr uns freuen, wenn ihr uns daran teilhaben lasst.
Gerne auch, wenn ihr plötzlich gute Musik hört. Ne? Auch das, wenn ihr hier inspiriert wurdet, euren Musikgeschmack mal auf richtig umzustellen, dann freuen wir uns auch darüber.
So, und jetzt probier mal den Lemon Poppy Seed.
Ich probiere mal, ja, wir haben ja bei den letzten Malen schon so ein bisschen Hinweis bekommen, bitte macht die Mikros aus, wenn ihr esst. Also das heißt, ja, ich bin jetzt mal ganz kurz weg. Schmeckt sehr lecker. Du hast ja auch noch so einen Zitronenzuckerguss drüber.
Ich habe mir extra das Endstück krallt, weil da von allen Seiten Zuckerguss drum ist.
Ja, aber sehr lecker. Hm. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich muss dazu sagen, immer wenn ich hier zur Podcast-Produktion komme, habe ich vorher extra nichts gegessen.
Und ich gehe immer vorher extra laufen.
Gut. Noch mehr von uns gibt es in der nächsten Episode, würde ich sagen. Ja, wir schlemmen jetzt noch ein bisschen.
Genau, und freuen uns auch schon auf das nächste Essen.
Definitiv.
In der nächsten Woche.
Genau. Empfehlt uns weiter.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Mit unserem Podcast, schreibt uns.
Und schreibt uns Rezensionen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.